Predigtthema heute Morgen, schuldig. Du bist schuldig, ich bin schuldig. Auch wenn ich Ältester bin, ich bin schuldig vor Gott. Und du bist auch schuldig vor Gott und doch freigesprochen. Und ich möchte über den Text nachdenken, den Dima uns in der Schriftlesung schon vorgelesen hat. Kann ein Mensch, der vor Gericht schuldig ist, freigesprochen werden? Ich bin dieser Frage mal nachgegangen, habe mich mit dem Rechtssystem in Deutschland ein bisschen auseinandergesetzt. Und ja, es gibt tatsächlich mehrere Szenarien, wo in Deutschland tatsächlich ein Schuldiger freigesprochen werden kann, obwohl er schuldig ist. Zum einen, das Berufungsgericht spricht den Schuldigen frei. Also da ist zum Beispiel ein Angeklagter vom Amtsgericht als schuldig befunden. Und er legt jetzt in einer gewissen Frist Berufung ein. Dann kann es sein, dass dieses Verfahren jetzt vor einem höheren Gericht kommt, sagen wir mal vor dem Landgericht. Und das Landgericht spricht den Angeklagten frei. Das heißt, vom ersten Gericht wurde der Angeklagte als schuldig befunden. Aber das zweite Gericht, das höhere Gericht, spricht den Angeklagten frei. Das zweite Szenario, die Beweislage ist zu dünn. Also jeder im Gerichtssaal weiß eigentlich, der Angeklagte oder die Angeklagte, die ist schuldig. Diese Person ist schuldig. Auch der Richter weiß, die Person ist schuldig, aber er kann die Person nicht verurteilen, weil die Beweislage einfach zu dünn ist und dementsprechend im Sinne von im Zweifel für den Angeklagten, der Angeklagte muss freigesprochen werden. Das dritte Szenario, der Richter drückt ein Auge zu. Tatsächlich gibt es das in Deutschland, vor allem bei Jugendstrafprozessen. Der Richter möchte dem Jugendlichen, der jetzt vielleicht ein kleines Delikt begangen hat, möchte nicht die Zukunft verbauen. Und dann spricht der Richter den Jugendlichen frei. Er drückt ein Auge zu. Ich persönlich habe das schon zweimal genossen. Was ich verbrochen habe, sage ich euch nicht. Nein, einige wissen das schon, die im Hauskreis wissen das sowieso. Also ich habe da auch so meine Leichen im Keller. Und als viertes, der Angeklagte ist schuldunfähig. Also da ist eine Person, die hat tatsächlich eine Straftat begangen, aber man sagt, sie ist psychisch krank und deswegen nicht schuldfähig. Sie ist schuldunfähig und wird deshalb nicht bestraft. Es gibt bestimmt noch mehrere Szenarien, aber ich habe jetzt einfach mal diese vier genannt. Und jetzt möchte ich euch direkt am Anfang dieser Predigt was ganz Ernüchterndes sagen. Alle dieser vier Szenarien treffen bei Gott nicht zu. Der Mensch ist vor Gott, dem höchsten Richter aller Richter, ist der Mensch schuldig. Und er hat keine Möglichkeit, davon freigesprochen werden. Er kann sich nicht auf ein höheres Gericht berufen, weil Gott ist ja schon der höchste Richter. Die Beweislage ist auch nicht dünn, sondern die Beweislage bei Gott ist erdrückend, weil Gott ist allwissend. Gott weiß alles. Der weiß auch das, was dein Ehepartner nicht von dir weiß, was du im tiefsten Dunklen machst, wo kein anderer zuschaut. Und Gott kennt auch deine Gedankenwelt. Und ja, drittens, Gott ist heilig. Gott drückt kein Auge zu, sondern Gott nimmt jede noch so kleine Sünde, auch eine Notlüge, nimmt Gott im wahrsten Sinne des Wortes Tod ernst. Er bestraft mit dem Tod. Und als viertens, der Mensch ist schuldfähig. Unabhängig von seinem Geschlecht, unabhängig von seinem Alter, der Mensch ist schuldfähig. Die Bibel macht das sehr deutlich in Römer Kapitel 1. Da macht die Bibel deutlich, Gott hat sich jedem Menschen offenbart. Mindestens durch die Schöpfung hat sich Gott jedem Menschen offenbart. Und dann sagt Römer Kapitel 1, der Mensch hat sich aber willentlich gegen die Wahrheit entschieden und für die Lüge. Und dann sagt Römer Kapitel 1, und deshalb hat kein Mensch eine Entschuldigung vor Gott. Der Mensch ist schuldig vor Gott. Das ist die ernüchternde Wahrheit. Und ihr Lieben, wenn wir ehrlich sind, dann sind wir alle mit in diesem Boot. Wir alle rebellieren immer wieder gegen Gott. Wir alle wollen unser Leben selbst bestimmen. Wir alle wollen nicht Autoritäten über uns haben und uns dieser Autorität unterordnen, dem Maßstab Gottes unterordnen. Wir alle wollen häufig nur, dass Gott eine Randfigur in unserem Leben ist und nicht mehr. und wir sind schuldig vor Gott. Und wenn du ehrlich zu dir bist, dann weißt du das ganz genau. Dein Gewissen überführt dich oder auch der Maßstab der Bibel überführt dich und macht dir deutlich, du bist schuldig vor Gott. Und vielleicht denkst du gerade an eine Sünde aus deiner Vergangenheit, wo du ganz genau weißt, die kann ich nie wieder rückgängig machen. Vielleicht kommt dir eine Sünde in den Sinn, wo du ganz genau weißt, ich lebe gerade sogar in einer Sünde. Ich weiß ganz genau, dass Gott das eigentlich nicht will, aber ich tue es. Ich habe mich schuldig gemacht vor Gott. Und dementsprechend lautet das Urteil an uns alle schuldig. Das ist die schlechte Nachricht heute. Also ich beginne heute mit der schlechten Nachricht. Du bist schuldig, ich bin schuldig vor Gott. Weil so beginnt auch der Römerbrief. Also der Römerbrief beginnt mit Römer Kapitel 1. Alle Heiden, also alle Nichtjuden, sind vor Gott schuldig. Dann macht Paulus deutlich in Römer Kapitel 2, alle Juden, also auch die, die zum auserwählten Volk Gottes gehören, die sind trotzdem vor Gott schuldig. Und Paulus zieht dann das Fazit und sagt, alle Menschen sind vor Gott schuldig. Und er schließt dann mit dem Gedankengang in Römer Kapitel 3, Vers 19 und 20, wo er sagt, wir wissen aber, also wir haben eine Gewissheit, dass das Gesetz, also der Maßstab Gottes, alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde, also keine Ausreden hat, und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Damit schließt jetzt Paulus seinen Gedankengang. Das ist die schlechte Nachricht. Und ihr Lieben, wenn hier jetzt der Römerbrief, also in Kapitel 3, Vers 20, zu Ende wäre, dann sähe doch unsere Situation ziemlich düster aus, nicht wahr? Wie schrecklich. Wenn der Römerbrief mit Kapitel 3, Vers 20 zu Ende wäre, dann hätten wir keine Hoffnung in dieser Welt. Wenn der Römerbrief hier zu Ende wäre, wäre unsere einzige Perspektive die Hölle, die ewige Verdammnis, ewig getrennt von Gott. Wenn der Römerbrief hier zu Ende wäre, müssten wir alle in unserer Schuld sterben. Und ja, wenn der Römerbrief hier zu Ende wäre, gäbe es keinen Frieden, es gäbe keinen Sieg über die Sünde und es gäbe auch keine gute Nachricht. Es gäbe kein Evangelium, keine Vergebung, keine Gnade. Aber, und das ist ein wunderschönes Aber, der Römerbrief ist hier nicht zu Ende. Wir haben es ja gerade in der Schriftlesung gehört, es geht ja um Vers 21 bis 26. Und hier geht es jetzt um den Kern des Evangeliums. Der große Reformator Martin Luther, der ja die Rechtfertigungslehre im Römerbrief neu entdeckt hat, er sagt über diese Verse, die wir gleich studieren werden, da sagt er, das ist der Hauptpunkt des Römerbriefes. Und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter und sagt, das ist der Hauptpunkt der gesamten Bibel. Also das ist seine Ansicht über Römer Kapitel 3, Vers 21 bis 26. Deshalb lohnt es sich, sich mit diesem Text auseinanderzusetzen. Und ich habe diesen Text in zwei Teile geteilt und ich beginne mit Punkt 1. Die Rechtfertigung geschieht durch den Glauben. Ich lese nochmal Vers 21 bis 23. Da sagt jetzt Gottes Wort, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Der Text wird eingeleitet mit zwei Worten, nämlich jetzt aber. Der Mediziner und Theologe Dr. Martin Lloyd-Jones, er sagt über diese ersten zwei Worte, jetzt aber, sagt er, das sind die schönsten beiden Worte, die wir in der gesamten Bibel finden. Jetzt aber. Und vielleicht fragst du dich, was ist an diesen Worten so schön? Ich meine, die klingen jetzt nicht unbedingt sehr poetisch, oder? Jetzt aber. Nein, ihr Lieben, diese Worte sind so schön, weil sie in eine Botschaft einleiten, die dein Leben verändern kann. Diese Worte leiten in eine Botschaft ein, die mein Leben mit 17 Jahren komplett verändert hat. Diese Worte leiten in eine Botschaft ein, die das Leben von Angelika und von Hendrik komplett verändert haben und von vielen hier im Saal auch, aber nicht von allen. Darin leiten diese Worte ein. Diese Worte sind ein göttliches Aber, ein Aber, das alles andere in den Schatten stellt. Und deshalb sind diese Worte so wunderbar. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Ja, was wird denn bezeugt? Was ist der Inhalt dieser Botschaft, Vers 22, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Ihr Lieben, es geht hier um die Gerechtigkeit, die den Menschen durch den Glauben zuteil wird. Wir haben ja gerade eben festgestellt bei der schlechten Nachricht, unsere menschliche Gerechtigkeit, die schafft es nicht, unseren Freispruch zu erwirken. Niemals, in keinster Weise. Der Mensch kann nicht gerecht vor Gott stehen. Er wird es nie schaffen. Aber die gute Nachricht, die wir hier eben gelesen haben, ist, der Mensch erhält die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und es geht ja hier um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nicht vor irgendeinem irdischen Gericht, sondern vor Gott gilt. Diese Gerechtigkeit erhält der Mensch allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und Gott, der höchste Richter aller Richter, er sagt, ich erkläre dich hiermit als gerecht, für gerecht, weil du an meinen Sohn Jesus Christus glaubst. Und Paulus sagt jetzt, das geschieht in Übereinstimmung mit dem Alten Testament. Er sagt ja hier in Vers 21, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Also Paulus möchte deutlich machen, ich bringe euch gar keine neue Botschaft, sondern diese Botschaft der Gerechtigkeit Gottes durch Glauben, die finden wir schon im Alten Testament. Zum Beispiel im Buch Habakuk, einer der kleinen Propheten, da steht, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Also im Prinzip das, was Paulus in Römer Kapitel 3 sagt. Oder auch in Römer Kapitel 4 macht Paulus deutlich, Abraham, er wurde nicht gerecht vor Gott aufgrund seiner Werke, sondern aufgrund seines Glaubens. Also der Glaube an Jesus Christus ist der alles entscheidende Faktor. Wenn jetzt der Glaube so wichtig ist für Gott, dann müssen wir uns doch die Frage stellen, ja, was ist denn Glaube? Was ist biblischer Glaube? Ich meine, wir nutzen ja dieses Wort Glaube sehr häufig in unserem Sprachgebrauch. Aber Glaube, wie wir ihn benutzen, ist nicht biblischer Glaube. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich glaube, dass es heute nicht regnen wird, dann ist das eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob es heute nicht regnen wird. Oder wenn ich sage, ich glaube, dass diese Fußballsaison FC Bayern deutscher Meister wird, dann ist das eine Vermutung. Aber ich bin nicht davon überzeugt. Ich weiß es nicht genau. Und genauso ist auch biblischer Glaube nicht, wenn jetzt ein Mensch sagt, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ja, du wirst viele Menschen treffen, die sagen, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Aber dieser Glaube rettet nicht. Die Bibel sagt, sogar die Dämonen glauben, dass es einen Gott gibt. Und was tun sie? Sie zittern vor diesem heiligen Gott. Das ist nicht rettender Glaube. Nein, biblischer rettender Glaube beruht auf historischen Fakten. Er beruht auf die Tatsache, dass tatsächlich circa 33 nach Christus Jesus von Nazareth an einem römischen Holzkreuz gestorben ist und 3 Tage danach von den Toten auferstanden ist. Und darauf beruht unser Glaube. Und die Bibel ist voll von Augenzeugenberichten dessen, was Jesus getan hat. Und wir bauen unseren Glauben darauf auf. Aber ihr Lieben, da bleibt biblischer Glaube nicht stehen, sondern er geht noch einen Schritt weiter, und zwar den Schritt des Vertrauens. Ich möchte das Ganze mal untermauern mit einem Beispiel, das ich selbst gehört habe. Und zwar weiß ich nicht, ob jemand schon mal Bungee-Jumping gesprungen ist. Gibt es hier jemanden, der schon mal Bungee-Jumping gemacht hat? Nicht mal du, Jakob? Du, Anna? Echt? Nicht schlecht. Aber wahrscheinlich nicht hier. Also, das ist eine Brücke in China. Und diese Brücke wurde im August 2018 eruffnet. Und diese Brücke steht auf einer Höhe von 300 Metern. Die höchste Bungee-Jumping-Anlage auf der ganzen Welt. Und das Wahnsinnige dabei ist, Menschen springen tatsächlich darunter, 260 Meter in die Tiefe. Schaut mal, in dem Moment, wo du dich entschließt, darunter zu springen, da verlässt du doch alle Sicherheiten, oder? Du verlässt den Boden, auf dem du stehst, du vertraust auf einzig und allein eine Sache, nämlich, dass das Seil dich hält. Weil wir müssen uns ja nichts vormachen. Wenn das Seil nicht halten würde, 260 Meter in die Tiefe, wenn du dann aufprallst, dann bist du sowas von tot, also dann bist du mausetot. Ist doch so. Die einzige Hoffnung, das einzige Vertrauen beruht auf dem Seil. Und ihr Lieben, das ist biblischer Glaube. So wie du darauf vertraust, dass das Seil dich vor dem Aufprall bewahrt, so setzt du dein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus, dass er dich rettet. Du verlässt alle Sicherheiten, du verlässt deine Religiosität, du verlässt deine guten Werke, du verlässt dein Spendenverhalten, deinen Besitz, deinen Reichtum, du verlässt deine Kirchenzugehörigkeit, du verlässt deine Taufe als Kind und so weiter und so fort. All das verlässt du und du sagst, ich halte mich nur an eine Person und zwar an Jesus Christus. Er ist ein und alles. Auf ihn setze ich mein Vertrauen. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Da heißt es dann, mein ganzes Hoffen ruht allein auf Christi Blut und Kreuzespein. Ihr Lieben, das ist biblischer Glaube. Die Rechtfertigung geschieht durch Glauben. Der zweite Punkt, die Rechtfertigung ist ein teures Geschenk. Mir ist es wichtig, dass uns bewusst wird, wie teuer dieses Geschenk war, das wir von Gott bekommen. Vers 24, Paulus bringt es auf den Punkt, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Also die Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen, die werden gerechtfertigt, gerecht gesprochen von Gott durch Gnade. Wir alle hätten es nicht verdient. Wir alle hätten eigentlich das Gegenteil verdient, aber aufgrund der Gnade Gottes werden wir umsonst gerechtfertigt. Wir können nichts dafür tun. Und wir müssen auch dazu nichts tun. Es ist Gottes Entscheidung, uns zu retten. Und ja, Gnade ist ein Geschenk. Na, ein Geschenk verdient man ja nicht. Ich sage euch mal ein Geheimnis. Angelika und Hendrik, die werden heute im Laufe des Gottesdienstes ein Geschenk bekommen. Und sie haben dafür nicht bezahlt, sonst wäre es ja kein Geschenk, oder? Sondern jemand anderes hat dafür bezahlt, um sie zu beschenken. Und ihr Lieben, das ist Gnade. Gott bezahlt, um dich zu beschenken. Das möchte Paulus jetzt hier auch deutlich machen in Vers 24, wo er sagt, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und das Wort Erlösung hat einen wirtschaftlichen Hintergrund. Es bedeutet so viel wie etwas zurückkaufen. Und das Geschenk der Rechtfertigung ist für uns umsonst, weil jemand anderes bezahlt hat, nämlich Jesus Christus. Aber mit was hat denn Jesus bezahlt? Mit Euros? Mit Dollar? Mit Pfund? Nein, die Bibel macht deutlich in Epheser Kapitel 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung, also das gleiche Wort wie in Römer Kapitel 3, durch was? Durch sein Blut. Jesus hat bezahlt, durch sein Blut. Rechtfertigung ist ein teures Geschenk. Wisst ihr, als Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten in Amerika war, da hat er, das war so vor circa 2,5 Jahren, da hat er innerhalb von 2 Wochen, vielleicht kann sich der eine oder die andere mal noch dran erinnern, innerhalb von 2 Wochen hat er fast 50 Menschen begnadigt. Einige dieser Menschen waren für ihre Taten zwischen 12 Jahren und lebenslänglich verurteilt worden. Und Donald Trump hat sie begnadigt. Das darf ein US-Präsident tatsächlich tun. Das haben auch Präsidenten vor ihm schon gemacht. Auch der aktuelle Präsident Joe Biden hat das schon gemacht. Wir bleiben jetzt mal bei Donald Trump. Er hat diese Geschenke verteilt. Er hat Menschen begnadigt. Aber was haben diese Geschenke Donald Trump gekostet? Nichts, oder? Er hat sie einfach Kraft seines Amtes, weil er Präsident war, konnte er sie begnadigen. Also die Beschenkten haben es umsonst bekommen und für Donald Trump hat diese Begnadigung auch nichts gekostet. Bei Gott ist das ganz anders. Gott begnadigt dich durch den Glauben an Jesus Christus, aber Gott hat deine Begnadigung alles gekostet, alles. Seinen einzigen, seinen geliebten Sohn, der sein Blut vergossen hat. Er hat teuer dafür bezahlt. Und übrigens gibt es bei Gott auch nicht Gnade vor Recht. Manchmal sagen wir das so, bei Gott gilt Gnade vor Recht. Paulus möchte deutlich machen, nein, bei Gott gilt Gnade und recht. Also Gott drückt nicht einfach ein Auge zu, sondern Gott ist vollkommen gerecht. Und das möchte jetzt Paulus hier in den Versen 25 und 26 noch deutlich machen, wo er sagt, ihn, also damit ist Jesus Christus gemeint, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Mir ist bewusst, dass diese Verse nicht ganz einfach zu verstehen sind, wenn man sie zum ersten Mal jetzt liest. Ich möchte versuchen, sie zu erklären. Also hier steht jetzt, Gott hat Jesus zum Sühnopfer bestimmt. Und im Griechischen steht jetzt für dieses Wort Sühnopfer, da steht der griechische Begriff Hilasterion. Und diesen Begriff, den finden wir im Alten Testament im 3. Buch Mose Kapitel 16, also in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Jetzt muss man wissen, 3. Buch Mose Kapitel 16 ist ein ganz zentrales Kapitel im 3. Buch Mose. Da geht es um den großen Versöhnungstag Yom Kippur. Also es war ein Fest, ein Tag im Jahr, wo der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen durfte. Also wir haben hier das Bild von der Stiftshütte, das ist der Vorraum mit dem siebenarmigen Leuchter und so weiter. Dann ist hier der Vorhang und einmal im Jahr am großen Versöhnungstag durfte der Priester, der Hohepriester unter ganz bestimmten Voraussetzungen hier reingehen mit dem Blut von Tieren und er musste dann mit dem Blut von Tieren das Blut auf den Deckel von dieser Bundeslade, das war ja der Ort der Gegenwart Gottes, draufsprengen. Und dann hat der Hohepriester jedes Jahr an Yom Kippur Sühnung für das Volk erwirkt. Also Gott hat dem Volk vergeben, die Schuld vom ganzen Jahr. Und das musste der Hohepriester jedes Mal machen. Das war keine vollkommene Vergebung, weil dieses Opfer musste jedes Mal immer wieder und wieder wiederholt werden. Und das möchte Paulus in unserem Text deutlich machen. Und dieser Deckel, da steht jetzt im Griechischen das gleiche Wort wie hier bei Sühnopfer. Also das war der Ort im Alten Testament, wo Sühnung erwirkt wurde. Und Paulus gebraucht jetzt dieses Bild, diese Praxis aus dem Alten Testament und möchte jetzt den Christen in Rom deutlich machen, aber jetzt haben wir einen neuen Sühneort, einen neuen Ort der Vergebung, nämlich das Kreuz, Jesus Christus. Und diese Vergebung, diese Sühnung, die ist ein für alle Mal geschehen. Die muss nicht jedes Jahr immer und immer wieder wiederholt werden, sondern die ist einmalig an Karfreitag geschehen. In dem Moment, wo Christus, der selbst unschuldig war, der nie gesündigt hat, das vollkommene Lamm Gottes, in dem Moment, wo er alle Sünden auf sich genommen hat, am Kreuz auf Golgatha und wo der ganze Zorn Gottes sich über Jesus ergossen hat, da wurde ein neuer Sühneort geschaffen, ein neuer Ort der Vergebung, der das Sündenproblem ein für alle Mal klärt. Da geschieht wirklich Vergebung. Und deshalb ist Gnade vor Recht bei Gott falsch. Bei Gott heißt Gnade und Recht. Wenn Gott dir vergibt, dann ist Gott trotzdem immer noch gerecht, weil jemand anderes bezahlt hat. Die meisten von uns kennen 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Ein wunderbarer Vers. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht. Warum kann Gott gerecht sein? Weil jemand anderes bezahlt hat. Auch da möchte ich uns ein Beispiel bringen. Mir ist das wichtig, dass das Ganze sehr praktisch wird. Nehmen wir mal an, du bist mit einem, sagen wir mal, sehr guten Freund essen im Restaurant. Ihr geht essen, ihr isst gut und am Ende kommt die Rechnung. Und dein Freund sagt jetzt, du lass mal dein Portemonnaie stecken, ich bezahle die volle Rechnung. Und dein Freund steht zu dem Wort, er bezahlt die volle Rechnung, gibt sogar noch ein bisschen Trinkgeld. Ihr verlässt das Restaurant und plötzlich läuft der Kellner hinterher und sagt, ey, du musst auch bezahlen, du hast gegessen, also musst du auch bezahlen. Was wäre das? Wäre doch ungerecht, oder? Weil jemand anderes, in dem Fall dein Freund, hat dafür bezahlt. Und somit wäre der Kellner ungerecht, er hat kein Anrecht darauf, ein zweites Mal etwas von dir einzufordern. Und genau das hat Jesus Christus am Kreuz für uns getan. Und ihr Lieben, das ist die wunderbare Gnade Gottes, die wir in Jesus Christus haben. Ich habe ja gesagt, wir wollen einen Schwerpunkt setzen, auch in der Gnade Gottes. Wisst ihr, die Gnade Gottes ist unfassbar groß. Und mein Eindruck ist der, dass viele Christen, auch unter uns, zu klein von der Gnade Gottes denken. Viel zu klein. Um das Ganze zu untermauern, mache ich jetzt noch einen Sprung in Römer Kapitel 5. Das ist mir ganz wichtig, um diese Gnade zu untermauern, weil Paulus das auch macht im Römerbrief. Römer Kapitel 5, Vers 20 und 21, wunderbare Verse. Die muss jeder Christ kennen. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus, es ist ganz wichtig, dass die Christen in Rom etwas verstehen, und zwar Gnade besiegt Sünde. Paulus macht deutlich, seit das Gesetz gekommen ist, also der Maßstab Gottes, verankert in den Mosebüchern, diese 613 Gebote, seitdem hat das Maß der Sünde schlagartig zugenommen. Warum? Weil jetzt wir wissen, was für ein Maßstab Gott an dich und mich legt. Und wir wissen alle, wir können diesen Maßstab nicht einhalten. Durch das Gesetz wissen wir jetzt, was Sünde ist und was nicht. Vorher wussten das Menschen teilweise nicht, aber Gott schickt das Gesetz, um deutlich zu machen, das ist mein Maßstab und die Sünde, das Maß der Sünde ist voll geworden. Und wisst ihr, diese beiden Verse wollen Sünde nicht kleinreden, sondern die beiden Verse wollen das Ausmaß der Sünde sehr, sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Sünde ist groß und Sünde ist schrecklich. Die Sünde hat zugenommen. Aber, und das möchte jetzt Paulus hier bezwecken, er möchte deutlich machen, die Gnade triumphiert über die Sünde. Wenn das Maß der Sünde voll ist, dann sagt jetzt Paulus, die Gnade ist aber überströmend geworden. Also Gnade besiegt Sünde. Da, wo ein Mensch aufrichtig Buße tut, da kommt Gottes Gnade ins Spiel und Gott besiegt die Sünde durch seine Gnade. Gott will, dass Gnade herrscht. Gott will nicht, dass Sünde das letzte Wort in deinem Leben hat. So häufig begegne ich Christen, die immer noch zweifeln, hat mir Gott vergeben oder nicht. Da musst du diese Verse kennen. Gott hat dir vergeben. Wenn du aufrichtig Buße getan hast, dann vergib dir Gott, weil Gnade siegt immer über die Sünde. Immer. Immer. Und das möchte Paulus hier zum Ausdruck bringen. Und ja, Sünde ist schlimm. Wir reden die Sünde nicht klein, auch heute nicht. Wir wollen aber die Gnade noch größer reden, weil Paulus das auch macht. Und er bringt hier ein Bild. Und dieses Bild möchte ich jetzt plastisch noch kurz veranschaulichen. Wir haben hier ein Glas, ein Gefäß. Das ist das Leben. Das ist dein und mein Leben. Und ja, wenn wir alle ehrlich sind, dann sündigen wir alle tagtäglich. Und wir füllen uns immer mehr und mehr mit Sünde. Deshalb nehme ich jetzt dieses dunkle Getränk. Ihr wisst ja sowieso, was das ist. Aber Sünde ist auch so süß wie dieses dunkle Getränk. Also noch viel, viel süßer, die Sünde. Und wir füllen uns tagtäglich mit Sünde. Immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und so häufig, wenn wir ehrlich sind, merken wir das auch. Wenn wir ehrlich zu uns sind, merken wir, wie beladen wir sind mit Sünde. Und genau das möchte Paulus hier zum Ausdruck bringen, wo er sagt, das Maß der Sünde, also unser Leben, ist durch und durch gefüllt mit Sünde. Und so häufig leiden wir unter dieser Last. Aber, und jetzt kommt ein ganz wichtiges, ein ganz göttliches Aber, und da brauche ich jetzt die Hilfe von Peter. Er sagt ja, dass die Gnade überströmend ist. Ja. Er sagt, dass die Gnade überströmt ist, und das möchte ich jetzt symbolisieren. Ich hoffe, pass auf. Ja, vielen Dank. Von der Sünde ist nichts mehr zu sehen. Die Gnade ist überströmt. Und genau das möchte Paulus deutlich machen. Natürlich reicht ein Kübel Wasser nicht aus. Also eigentlich müsste das ein Ozean sein, der Gnade Gottes, um deutlich zu machen, wie überströmend die Gnade Gottes ist. Und ihr Lieben, Martin Luther hat es verstanden. Und ich hoffe so sehr, das ist mein Gebet, das war auch mein Gebet im Vorfeld, dass wir mit Martin Luther einstimmen können und verstehen können, wie groß die Gnade Gottes ist. Wo Martin Luther sagt, du, Herr Jesus, bist meine Gerechtigkeit. Ich aber bin deine Sünde. Du hast das meine, also meine Sünde, auf dich genommen und mir das deine, deine Gerechtigkeit gegeben. Du hast angenommen, was du nicht warst, nämlich ein Sünder, und mir gegeben, was ich nicht war, nämlich gerecht. Kannst du damit einstimmen? Ich hoffe es so sehr. Ich möchte dich einladen zu diesem Sprung. Zu diesem Sprung wie beim Bungee-Jumping. Ich möchte dich einladen, deine Sicherheiten aufzugeben und dich an Jesus Christus zu klammern und dieses Geschenk der Gnade anzunehmen. Aber du musst dich entscheiden. Mein Job ist es, dir das zu erklären. Dein Job ist es, dich zu entscheiden. Und wenn du dich nicht entscheidest, dann lädst du automatisch das Geschenk der Gnade Gottes, das Gott dir heute anbietet, lehnst du automatisch ab. Ich wünsche dir so sehr, dass du dich dafür entscheidest. Aber, da muss ich noch ganz zum Schluss jetzt ganz kurz drauf eingehen, vielleicht sitzen jetzt einige hier im Saal und sagen, ja, aber Arthur, du hast jetzt die Gnade so sehr betont und das Ganze auch nochmal plastisch gezeigt, aber was ist denn, sollen wir dann, also dann redest du doch die Sünde total klein. Dann können wir ja alle schön drauf los sündigen und Gott ist ja sowieso gnädig und die Sünde, die Gnade triumphiert ja immer wieder über das Gericht. Also lasst uns fröhlich drauf los sündigen, die Gnade ist ja sowieso immer größer. Wenn du so über die Gnade Gottes denkst, dann muss ich jetzt ganz plump sagen, dann hast du die Gnade Gottes nicht verstanden. Weil Römer Kapitel 6, also Römer Kapitel 5, 21, da schließt dann Kapitel 5 und dann kommt Römer Kapitel 6 und Paulus geht genau darauf ein und sagt, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren? Also sollen wir die ganze Zeit immer weiter sündigen, damit die Gnade Gottes immer größer wird? Sollen wir das immer mehr tun? Und Paulus sagt, nein, das sei ferne. Niemals, auf keinen Fall. Wenn du so denkst, dann hast du die Gnade nicht verstanden. Dann missbrauchst du die Gnade Gottes. Die Gnade ist auf keinen Fall ein Freifahrtschein für die Sünde. Ein letztes Beispiel, um das Ganze zu untermauern. Stell dir mir folgende Situation vor. Da schlägt ein Mann in einer hitzigen Auseinandersetzung seine Ehefrau. Also er verpasst ihr eine saftige Ohrfeige. Dem Mann tut es leid, er geht zu der Frau hin und bittet bei der Frau um Vergebung. Und die Frau entscheidet sich, ihrem Mann zu vergeben. Sie stellt sich zu ihm, sie vergibt ihm, sie bleibt treu an seiner Seite. Da wird doch die Treue der Frau sehr deutlich, oder? Umso schöner und umso größer, weil sie trotzdem zu dem Mann hält. Aber es wäre doch völlig bescheuert, wenn der Mann jetzt auf die Idee kommen würde, ach, dann verpasse ich jetzt meiner Frau regelmäßig immer wieder jeden Tag eine saftige Ohrfeige, weil dann wird ja die Größe der Treue meiner Frau immer deutlicher und immer schöner. Ja, ihr lacht. Das ist doch absurd, das ist doch schwachsinnig. Keiner von uns, hoffe ich zumindest, denkt so. Aber wisst ihr, häufig denken wir bei der Gnade Gottes so. Wenn Gott vergibt, dann kann ich doch immer wieder sündigen. Gott vergibt mir doch sowieso. Nein, Paulus sagt, Gottes Wort sagt, das dürfen wir auf keinen Fall. Wir dürfen niemals die Gnade Gottes kleinreden und die Gnade Gottes als Freifahrtschein für die Sünde missbrauchen. Dann sündigen wir, wenn wir die Gnade Gottes missbrauchen. Das dürfen wir nicht. Und so wie Jesus die Ehebrecherin in Johannes Kapitel 8 nicht verurteilt hat, so verurteilen wir sie auch nicht, sondern wir sprechen ihnen die Worte Jesu aus Johannes Kapitel 8, Vers 11 zu. Da sagt der Herr Jesus zu dieser Frau, hat dich denn niemand verurteilt? Und die Frau sagt, nein, niemand, Herr. Und dann sagt der Herr Jesus, so verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Warum kann Jesus sagen, so verurteile ich dich auch nicht? Warum? Weil Jesus ganz genau wusste, in ein paar Monaten werde ich genau für diese Schuld bezahlen. Und meine Gnade wird zum Vorschein kommen. Ich werde mit meinem Blut zahlen. Jesus will nicht verurteilen, sondern vergeben und freisprechen. Was Menschen nicht tun können, das tut er. Und ja, die Frau, die hatte eigentlich die Erwartung, ich muss sterben. Aber sie hört jetzt von den höchsten Richter persönlich ihren Freispruch. Und ich wünsche dir, dass du auch heute den Freispruch von Jesus hörst, indem du dich dafür entscheidest, an ihn zu glauben und ihm völlig zu vertrauen. Amen.